Dies ist der mächtigste Ort der Erde. Das US-Kapitolgebäude ist eines der bekanntesten Gebäude der Welt und das Zentrum der amerikanischen Regierung. Das weltberühmte Kuppelgebäude ist der Sitz, der das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten und den Senat beherbergt. Dieser Ort hat die Macht, mehr als irgendwo sonst auf der Erde die Welt zu gestalten. Dies ist der Ort, an dem Amerikas Kongressabgeordnete sich treffen, um Geschäfte zu machen, Gesetze zu diskutieren, Politik zu machen und Gesetzesentwürfe im Namen des amerikanischen Volkes zu verabschieden. Diese Führer besitzen immense Macht und Einfluss. Ihre Entscheidungen beeinflussen praktisch jeden Menschen auf dem Planeten Erde. Hier auf dem Capitol Hill sitzt ein wunderbarer, einzigartiger Mann, der diesen Führern spirituell geistig Beistand bietet und seinen Fingern am Puls der Nation hat. Er ist ein Führer unter Führern, brillant und wortgewandt und doch bescheiden und zugänglich. Er ist eine Kraft für Integrität, Güte, Vernunft und Mitgefühl. Begleitet mich auf eine Reise entlang der Korridore der Macht in das Herz des Capitol Hill, um ihn zu treffen und eine wahrhaft amerikanische Geschichte zu hören, wie ein Mensch aus dem Ghetto zu den Höhen des Kapitols und zu persönlichem und beruflichem Erfolg aufsteigen kann. Seine Geschichte wird euch inspirieren und ermutigen und mehr als das. Sie öffnen vielleicht sogar neue Fenster zu persönlichem Erfolg und Glück, denn seine Geschichte ist mehr als inspirierend. Sie ist eine Vorlage für wahren Erfolg. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind die mächtigste und einflussreichste Nation, die die Welt je gesehen hat. Sie sind mit seinem Bruttoinlandsprodukt die führende Wirtschaftsmacht der Welt, die fast ein Viertel der Weltproduktion ausmacht. Amerika ist auch die weltweit dominierende Militärmacht mit einem Budget, das fast so hoch ist wie die Verteidigungsausgaben vom Rest der Welt zusammen. Amerikas Einfluss ist überall. Es ist die Heimat von Unternehmen, die in der ganzen Welt bekannt sind. McDonald's, Nike, Coca-Cola, Amazon, Google, Apple und die Liste geht weiter und weiter. 8 von 10 weltweit führenden Unternehmen sind amerikanisch. Amerikanische Kultur, amerikanische Filme, amerikanische Musik, amerikanische Soldaten, amerikanisches Essen, amerikanische Bräuche, sie sind allumfassend. Jetzt wundern sich die Leute, dass es nie eine Supermacht gegeben hat, wie die USA in Bezug auf Macht und Einfluss. Und all dies wurde in weniger als 250 Jahren erreicht. Die Vereinigten Staaten sind aus einer Revolution von der britischen Krone im Jahr 1776 entstanden. Die amerikanische Verfassung wurde 11 Jahre später im Jahr 1787 verfasst und etablierte ein föderales Regierungssystem mit einer Gewaltenteilung, das seit seinen Anfängen bis heute in seiner Form praktisch unverändert geblieben ist. Jetzt gibt es 3 Zweige in der Regierung der Vereinigten Staaten. Nach dem Willen der Gründer sollten sie sich gegenseitig kontrollieren und ausgleichen. Sie wollten nicht, dass eine Gruppe oder ein Individuum zu viel Macht anhäufen konnte. Die 3 Zweige sind also die Exekutive, die vom Präsidenten angeführt das Gesetz durchsetzen. Dann die Rechtsprechung, angeführt vom obersten Gerichtshof. Er legt das Gesetz aus. Und schließlich die Gesetzgebung, die im Kongress ihren Sitz hat und die Gesetze schreibt. Der Kongress befindet sich hier auf dem Capitol Hill und besteht aus 2 Teilen, dem Repräsentantenhaus oder das Unterhaus und der Senat oder das Oberhaus. Die grundlegende Rolle des Repräsentantenhauses ist es, Gesetze zu schreiben, abzustimmen und zu verabschieden, während die Aufgabe des Senats die Genehmigung von Verträgen, die Bestätigung von Richtern und auch die Ausarbeitung von Gesetzen ist. Der Senat besteht aus 2 Senatoren aus jedem Staat. Bei 50 Bundesstaaten, die die Vereinigten Staaten bilden, gibt es 100 Senatoren. Jetzt gilt der Senat als das repräsentativere der beiden Kammern und verfügt über immense Macht und Einfluss. Ihre Entscheidungen betreffen nicht nur Amerika, sondern auch den Rest der Welt. Ja, wir sind alle betroffen von den Entscheidungen, die hier getroffen werden. Die Gründerväter erkannten, welch große Verantwortung auf diesen Senatoren ruht. Und so wählte der Senat im Jahr 1789 seinen ersten Kaplan, um die geistlichen Bedürfnisse der Gesetzgeber des Landes zu dienen und um den Ton anzugeben und geistliche Führung zu geben auf der allerhöchsten Ebene der amerikanischen Regierung. Barry Black ist der 62. Kaplan des Senats der Vereinigten Staaten, der erste Afroamerikaner, der dieses Amt ausübt. Er ist ein bemerkenswerter Mann. Er ist der Anführer unter den Anführern. Er diente zuvor 27 Jahre lang in der US-Marine und war der Chef der Seelsorger der Navy und stieg in den Rang eines Konteradmirals auf mit vielen Medaillen und Orden, bevor er aus der Navy ausschied. Er ist ein brillanter und wortgewandter Mann mit einem fotografischen Gedächtnis. Er hat 3 Masterabschlüsse und 3 Doktortitel. Und trotzdem ist er so bescheiden und offen. Präsident Barack Obama sagte dies über Barry Black. Kaplan Barry Black verkörpert das Beste des amerikanischen Geistes und der christlichen Tradition. Ein Mann von großer Gelehrsamkeit, der nie seine bescheidenen Wurzeln vergessen hat. Ein Mann von großem Glauben, der offen bleibt für die Weisheit aller Menschen. Ein Mann von großer Ernsthaftigkeit, der zu lachen versteht. Er eröffnet jede Sitzung des Senats der Vereinigten Staaten mit einem Gebet. Er berät sich, gibt Ratschläge und betet mit den Senatoren, die seinen Rat suchen. Barry Black ist eine Kraft für Integrität, Güte, Vernunft und Mitgefühl in den Korridoren der Macht auf dem Capitol Hill. Lasst uns hingehen und ihn treffen. Kaplan Black, danke für Ihre Einladung in das Kapitolgebäude und für das Treffen in Ihrem Büro. Es ist mir eine Freude, Sie heute in unserer Sendung zu haben.
Ich bin sehr erfreut, bei Ihnen zu sein, Gary.
Erzählen Sie uns etwas über Ihr früheres Leben.
Ich bin in Baltimore, Maryland, aufgewachsen. Das ist etwa 30 Meilen von Washington, D.C. entfernt. Ich bin in der Innenstadt aufgewachsen. Es war eine urbane Herausforderung, ein Asphaltdschungel. Und ich wuchs in einem Viertel auf, in dem es sehr viel Armut und ein hohes Maß an Krankheit gab. Es gab Dealer, Leute, die Drogen verkauften. Häusliche Gewalt war ein Zuschauersport. Man konnte auf den Stufen vor dem Haus sitzen und sehen, wie jemand, ich würde sagen, ein Ehepartner den anderen schlägt. Aber es gab nicht viele Heiratsurkunden in dieser Gegend. Und manchmal war es tatsächlich die Frau, die den Mann auf eine sehr körperliche Art und Weise züchtigte. Es gab Versuchungen, Verlockungen. Und es war die Herausforderung für meine Mutter, schließlich mit einem nomadischen Ehemann, der nicht sehr oft da war, 8 Kinder zu erziehen und sicherzustellen, dass wir eine Erziehung erhielten, die die harmonische Entwicklung unserer körperlichen, geistigen und sozialen Kräfte förderte. Sie wollte sicherstellen, dass wir eine christliche Erziehung erhalten. Meine Familie war auf öffentliche Unterstützung angewiesen oder auf Sozialhilfe, wie wir es damals in den 50ern und 60er Jahren nannten. Und so musste meine Mutter einen Weg finden, um meinen Geschwistern und mir zu ermöglichen, uns an einer christlichen Schule einzuschreiben, was wir alle taten, von der ersten Klasse bis hin zur Hochschule und dem Examen. Obwohl sie eine Hausangestellte war, die von der Sozialhilfe lebte und nur $6 pro Tag verdiente.
Kaplan Black, haben Sie sich jemals minderwertig gefühlt, weil Sie von dort kamen?
Ich denke, dass die meisten Afroamerikaner sich minderwertig fühlten wegen der Natur unserer Gesellschaft zu dieser Zeit. Ihr müsst bedenken, dass ich in den 1940er Jahren geboren wurde. Ich wurde geboren, bevor Präsident Harry Truman die Rassentrennung in den Streitkräften aufhob. Ich wurde zu einer Zeit geboren, als man uns Farbige nannte, später Neger, dann Schwarze, dann Afroamerikaner. Ich wurde in einer Zeit geboren, als wir ein Phänomen bekannt als Kolorismus hatten, bei dem man mehr Gunst erhielt, je heller die Haut war. Und wir hatten einen kleinen Leitspruch: Wenn du gelb bist, bist du abgeklärt. Wenn du braun bist, bleibst du hier. Wenn du weiß bist, bist du in Ordnung. Aber wenn du schwarz bist, geh zurück. Es gab also buchstäblich Abstufungen, sogar in der afroamerikanischen Gemeinschaft. Zum Glück gibt es jedoch eine verändernde Kraft im Wort Gottes. Ich begann, die Bibel zu lesen, und eines Tages stieß ich auf die Bibelstelle in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18 und 19. Denn wir sind erlöst und nicht mit verderblichem Samen, wie mit Silber und Gold, sondern mit dem kostbaren Blut des Lammes Jesus Christus. Und obwohl ich erst 10 Jahre alt war, war ich in der Lage, die folgende Schlussfolgerung zu ziehen, dass der Wert eines Objekts von dem Preis abhängt, den jemand zu zahlen bereit war. Und als es mir dämmerte, dass Gott seinen Sohn gesandt hatte, um für mich zu sterben, war niemand mehr in der Lage, mich wieder minderwertig fühlen zu lassen.
Wer hatte den größten Einfluss oder Auswirkung auf ihr Leben?
Gary. Den größten Einfluss auf mein Leben hat meine Mutter gehabt. Meine Mutter war, als sie getauft wurde, mit mir schwanger. Und als sie nach einer evangelistischen Veranstaltung von 12 Wochen in das Taufbecken untergetaucht wurde, betete sie um den Heiligen Geist und um eine besondere Salbung auf ihr ungeborenes Kind. Ich hatte also nie den Wunsch, etwas anderes als ein Pfarrer zu sein. Meine Mutter erinnerte mich daran, dass ich wie Jeremia war, in Jeremia 1, Vers 5, auserwählt im Mutterleib für eine besondere Mission. Das wusste ich. Aber als ich sah, dass die meisten der Geistlichen finanziell herausgefordert waren, floh ich wie Jona in die entgegengesetzte Richtung.
Pastor Black, warum haben Sie sich entschieden, Pastor zu werden?
In der 11. Klasse ging ich in Pottstown, Pennsylvania, auf eine Internatsakademie für Afroamerikaner namens Pine Forge Academy. Und die besten Prediger meiner Konfession kamen für eine Woche vorbei und predigten und lehrten. Und eines Abends nach einer Erweckung ging ich in der Dunkelheit aus der Kapelle. Ich schaute zum Himmel hinauf und ich sah die Sterne zum ersten Mal. In der Innenstadt sieht man die Sterne nicht. Man hat die Straßenlaternen und so weiter. Man sieht die Sterne nicht, wie man sie in einer ländlichen Umgebung ohne Straßenlaternen oder so sieht. Und es sah wie ein Feuerwerk aus. Und ich keuchte und sagte: Oh mein Gott. Ich stand da vor dem, was mir die Majestät und Unendlichkeit des Universums zu sein schien, genau dort auf diesem kleinen Feld. Und ich wusste plötzlich, dass ich nicht wusste, woher ich gekommen war, warum ich hier war und wohin ich gehen würde. Und plötzlich wurde mir bewusst, dass ich unendlich klein bin. Ich war mir plötzlich meiner Zerbrechlichkeit bewusst, der Kürze meiner Existenz. Und es schien, als könnte ich etwas in meinem Geist sagen hören: Barry, ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns kennenlernen. Und das war die erste greifbare, erfahrungsgemäße und tiefsitzende Verbindung, die ich mit dem Übernatürlichen hatte. Und das war mein Damaskusweg. Das war meine wahre Berufung zum Dienst. Meine Mutter hatte mich über ihn informiert. Aber wie die Königin von Saba sagte: Wir haben von dir gehört, aber jetzt sehen wir dich. Und die Hälfte ist nicht erzählt worden, und dass Gott mit mir gewesen ist von dieser Zeit bis heute.
Wie sind Sie in der Marine gelandet?
Ich hatte eine Leidenschaft, mit jungen Leuten zu arbeiten. Und ich war Seelsorger der 80-Jährigen. Ich meine, ich hatte einen Mann in meiner Kirche, der über 100 Jahre alt war. Ich meine, wenn man das Durchschnittsalter meiner Gemeinde ermittelt, dann waren sie in den 80er Jahren, okay? Und ich war in meinen 20ern und die Leiter meiner Konfession, die mich in die Kirchen beriefen, sagten: Du bist zu jung, um mit jungen Menschen zu arbeiten. Du musst 40 sein. Was mir damals wie ein Senior vorkam. Man muss Erfahrung und Reife haben. Also begann ich nach Möglichkeiten zu suchen, wo ich mit jungen Menschen arbeiten konnte. Ich schaute mir die Gefängnisarbeit an. Sicherlich gibt es dort viele junge Leute. Ich schaute nach einem akademischen Dienst auf einem Universitätscampus als Seelsorger. Ich habe mir die Veteranenverwaltung Krankenhausseelsorge angeschaut. Und dann rief ein Herr namens Clark Smith an und sagte, wir suchen ordinierte, sabbattreue Geistliche, die zum Militär gehen, um unseren jungen Matrosen, Soldaten und Marinesoldaten zu helfen, die Schwierigkeiten haben, den Sabbat zu halten. Das war mein Ding, ohne Wenn und Aber. Es war eine langwierige Hochzeitsreise. Ich war 27 Jahre lang in der Marine und mein schlimmster Tag war ein guter Tag. Und ich habe entdeckt, dass Gott sich freut, wenn seine Leute vernünftige Risiken eingehen, okay? Petrus sagt in Matthäus 14, 28, Herr, wenn du es bist, dann lade mich ein, mit dir auf dem Wasser zu gehen. Mit anderen Worten, Herr, wenn du es bist, gebiete mir, das Unmögliche zu tun. Und Jesus sagt, komm, okay? Also hat er einen Sinn für Humor. Und er mag es, wenn wir ein vernünftiges Risiko eingehen. Wenn du auf sein Geheiß aus dem Boot steigst, gehst du auf dem Wasser. Und es wird vielleicht ein wenig sinken, aber ihr werdet auf dem Wasser gehen. Das ist also meine Geschichte und ich bleibe dabei.
Wie sind Sie denn nun der Senatspastor der Vereinigten Staaten geworden?
Ich wurde der 62. Pastor des Senats der Vereinigten Staaten, als der amtierende Dr. Lloyd John Ogilvie beschloss, zurückzutreten. Ein achtköpfiges Auswahlkomitee des Senats befragte daraufhin zahlreiche Geistliche, denn jeder Senator, und wir haben 100 Senatoren, durfte einen Geistlichen, Priester, Rabbiner oder Imam vorschlagen, der für die Stelle in Frage kam. Und ich wurde nominiert von einem Mitglied des Ausschusses für Streitkräfte und durchlief das erste Vorstellungsgespräch, wo sie die Zahl der Bewerber auf 10 reduzierten. Die 10 wurden ein zweites Mal befragt und dann wurde die Zahl auf 2 reduziert. Die beiden Finalisten wurden vom Mehrheitsführer des Senats befragt, der dann die Entscheidung traf, welcher der beiden die Ernennung erhält. Es war also eine sehr gründliche Prüfung und es war eine erstaunliche und wunderbare Ehre, ausgewählt worden zu sein und jetzt gehe ich in mein 16. Jahr. Die Zeit ist wie im Flug vergangen.
Was ist Ihre Rolle und Verantwortung als Pastor des Senats der Vereinigten Staaten?
Nun, jeden Tag, wenn der Senat zusammentritt, wird er mit einem Gebetsruf des Pastors eröffnet. Das gibt es schon seit 1789, ununterbrochenes Gebet. Und es ist wahrscheinlich der sichtbarste Teil meiner Arbeit, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Gary, meine Rolle und meine Aufgaben als Seelsorger im Senat der Vereinigten Staaten lassen sich wahrscheinlich in der einfachen Aussage zusammenfassen, dass ich ein Seelsorger für etwa 7000 Menschen bin, die die Senatsseite des Capitol Hill ausmachen. Also bin ich buchstäblich Pastor einer Megakirche ohne einen Mitarbeiter. Ich mache jede Woche 4 Bibelstunden, eine nur für die Senatoren, eine für die Stabschefs, die Köpfe der Senatoren. Und dann 2 Plenarsitzungen, zu denen jeder kommen kann, der möchte. Capitol Police, Hausmeister, Köche, sie alle sind bei den Bibelstudien im Plenum dabei. Ich gebe einen Kurs für geistliche Beratung. Jede Woche treffe ich mich mit unseren Gesetzgebern zu einem Gebetsfrühstück. Ich mache Beratung und habe einen Doktortitel in Psychologie. Ich habe Hochzeiten getraut und amtiere bei Beerdigungen und Gedenkfeiern. Ich mache Besuche am Arbeitsplatz. Ich mache Krankenhausbesuche. Es ist also eine wunderbare Gelegenheit, ein Seelsorger für 7000 Menschen zu sein.
Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken, denken Sie, dass Gott einen Plan für Sie hat?
Nun, ich weiß, dass Gott einen Plan für jedes Leben hat, Gary. Jeremia 29,11, er sagt, ich kenne den Plan, den ich für dein Leben habe. Mit anderen Worten heißt es also, ich gebe dir ein Fenster in meine Gedanken, in meine Allwissenheit. Mein Plan ist es, euch zum Wohlstand zu verhelfen. Ich werde kein armer Prediger sein. Mein Plan ist es, euch eine Zukunft zu geben. Mein Plan ist es, euch Hoffnung zu geben. Mein Plan ist es, euch zu einem erwarteten Ende zu bringen. Als ich 8 Jahre alt war, brachte meine Mutter die einzige Schallplatte, die sie je bekommen hatte, nach Hause. Die einzige Platte, die ihr gegeben wurde, die sie jemals nach Hause brachte. Und auf der Platte stand, die Morgensonne war schon einige Stunden über der ganzen Stadt Davids aufgegangen. Ja, er ist nicht von hier. Pilger und Besucher strömten durch die Tore, mischten sich mit Händlern aus den umliegenden Dörfern. Hirten kamen von den Hügeln herab und die engen Straßen waren überfüllt. Ich habe es immer wieder gespielt, bis ich es auswendig kannte. Es war die Aufzeichnung der Predigten von Peter Marshall, dem 57. Seelsorger des Senats der Vereinigten Staaten. Als ich meine Autobiografie From the Hood to the Hill schrieb, sagten die Redakteure von Thomas Nelson, die sie veröffentlichten, wir lieben, was sie geschrieben haben. Unsere einzige Frage ist das Fiktion oder Sachbuch? Ich sagte, es sei eine Autobiografie. Sie sagten, okay, gut, das ist gut, es ist ein Sachbuch. Sie sagten, weil es die Glaubwürdigkeit strapazieren würde, dass ein afroamerikanisches Kind in der toxischen Krankheit der Innenstadt wiederholt eine Predigt des 57. Pastor des US-Senats hört und dann zum einzigen afroamerikanischen Admiral in der Geschichte des United States Navy Pastorenkorps heranwächst. Und bevor er in den Ruhestand gehen kann, wird er zum 62. Pastor des Senats der Vereinigten Staaten ernannt. Ein Nachfolger von Marshall, nebenbei bemerkt, der einzige afrikanischer Herkunft, der diesen Posten je ausübte. Oder der einzige Berufssoldat, der das jemals getan hat. Das wäre unglaubwürdig. Aber da es tatsächlich passiert ist, können wir das wohl so stehen lassen. Gott hat also einen Plan. Und wie ihr sehen könnt, hat er mich definitiv zu einem gewünschten Ziel und zu einem erwarteten Ende geführt.
Pastor Black, welche Botschaft vom Capitol Hill möchten Sie mit unseren Zuhörern teilen?
Einer der großen Amerikaner, der ein Denkmal in der Washington D.C. Mall stehen hat, drückte es so aus. Wir werden überwinden, indem wir aus wenig viel machen, denn der Bogen des moralischen Universums ist lang. Aber er neigt sich der Gerechtigkeit zu. Wir können viel aus wenig machen, denn Carlyle hatte recht, keine Lüge kann ewig leben. Wir können viel aus wenig machen, denn William Cullen Bryant hat recht. Die Wahrheit, die auf die Erde gestampft wird, wird wieder auferstehen. Wir können aus wenig viel machen, denn James Russell Lowell hat recht. Wahr für immer auf dem Schafott, falsch für immer auf dem Thron. Doch dieses Schafott schwingt die Zukunft und hinter dem dunklen Unbekannten steht Gott in den Schatten und wacht über die Seinen. Und wie du aus wenig viel machen kannst, wie das Mittagessen des kleinen Jungen, platziert in den Händen des Erlösers, Galater 6, Vers 9, werdet nicht müde in guten Werken. Denn zur rechten Zeit werdet ihr ernten, wenn ihr nicht müde werdet. If you faint
not. Pastor Black, Sie beten für einige der mächtigsten und einflussreichsten Menschen auf diesem Planeten. Würden Sie bitte ein Gebet für unser Publikum sprechen?
Nun, das würde ich sehr gerne tun, Gary. Und was ich gerne tun würde, ist ein Gebet zu sprechen, das ich an das Ende meines Buches From the Hood to the Hill gesetzt habe, das Sir Francis Drake zugeschrieben wird. Störe uns, o Gott, wenn wir zu selbstzufrieden sind, wenn unsere Träume wahr werden, nur weil sie zu klein sind. Wenn wir sicher ankommen, weil wir zu nah am Ufer gesegelt sind. Störe uns, o Gott, wenn wir im Überfluss der Dinge sind, die wir besitzen. Wenn wir unseren Durst nach dem Wasser des Lebens verlieren. Und nachdem wir uns in das Leben verliebt haben, hören wir auf, von der Ewigkeit zu träumen. Und in unseren Bemühungen, eine neue Erde zu bauen, lassen wir unsere Vision eines neuen Himmels verdunkeln. Störe uns, o Gott, uns mehr zu trauen, uns auf weitere Meere zu wagen, wo die Stürme deine Herrschaft zeigen werden. Wo wir das Land aus den Augen verlieren, werden wir deine Sterne finden. Schiebe die Horizonte unserer Hoffnungen zurück und führe uns in eine Zukunft, die vom Glauben, dem Fokus und der Tapferkeit angetrieben wird. Wir beten in deinem souveränen Namen.
Amen.
Amen.
Die Geschichte von Pastor Barry Black ist sicherlich ermutigend und inspirierend. Er zeigt, dass wir die Herausforderungen des Lebens selbst in einem Umfeld mit hohem Druck überwinden können. Er zeigt, wie ein Mensch aus bescheidenen Verhältnissen zu persönlichen und beruflichen Erfolg aufsteigen kann. Und er tat es, indem er seinen Werten und Prinzipien treu blieb und vor allem, indem er Gott treu war. Wenn euch die heutige Reise zum Capitol Hill in Washington D.C. und unser Interview mit Pastor Barry Black gefallen hat, dann besucht uns nächste Woche wieder, wenn wir eine weitere Reise des Lebens gemeinsam erleben. Bis dahin, denkt an das endgültige Ziel der Reise des Lebens. Nun sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, und Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen. Es wird keinen Tod mehr geben, weder Tod, noch Leid, noch Geschrei. Es wird keinen Schmerz mehr geben, denn die früheren Dinge sind vergangen.